dieser Text, der aus dem 20. Kapitel des Matthäus-Evangeliums kommt, ist ein Text, in dem Chaitanya Mahaprabhu erklärt, wie jemand Krishna bewusst wird, wie das funktioniert. Übersetzung: Krishna lehrt die vergessliche, bewegte Seele durch die vedischen Schriften, durch den selbstverwirklichten spirituellen Meister und durch die Überseele. Mit Hilfe dieser drei kann sie den höchsten persönlichen Gott so verstehen, wie er ist. Und sie kann verstehen, dass Shri Krishna ihr ewiger Meister und ihr Befreier aus den Klauen Mayas ist. Auf diese Weise ist es einem möglich, sich wirkliches Wissen über Leben anzueignen und schließlich zu verstehen, wie Befreiung zu erreichen ist. Es werden also drei, Krishna meldet sich in unserem Leben sozusagen oder wird sichtbar in unserem Leben, indem drei verschiedene sozusagen Stellvertreter von sich geschickt werden. Er kommt zunächst einmal mit den Schriften in Kontakt, dann mit dem selbstverwirklichten spirituellen Meister, der einen in den Schriften weiter unterweist und sagt, schau mal hier, schau mal da, mach dieses, und durch die Übersee, durch den Herzen vergegenwärtig ein und bestätigt die Lehren der Schriften und des spirituellen Meisters aus dem Herzen heraus. Das ist, wie Krishna im bedingten Leben auftritt. Jetzt werden wir noch die Erläuterung hinzu lesen. Wenn die bedingte Seele ihre wahre Stellung vergessen hat, kann sie sich an die Shastra, das sind die Schriften, an den Guru und die Überseele im Herzen um Hilfe wenden. Krishna weilt als Überseele im Herzen eines jeden. In der Bhagavad Gita heißt es, Ishvara Sarva Bhutanam Kriteshu Arjuna Tishtati Brahmayam Sarva Bhutani Yantra Bhutani Madhya. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die im Körper wie auf einer Maschine aus materieller Energie sitzen. Als Shaktya Vish Avatar Vyasadev lehrt Krishna die bedingte Seele durch die vedischen Schriften. Er scheint äußerlich wahrnehmbar als spiritueller Meister, der die bedingte Seele ausbildet, um sie Krishna bewusst zu machen. Wenn das ursprüngliche Krishna-Bewusstsein der bedingten Seele wieder erwacht, wird sie aus den Klauen der materiellen Natur befreit. Die höchste Persönlichkeit Gottes hilft der bedingten Seele also stets auf drei Arten. Katrin, du bist gerade richtig zu diesem Satz gekommen. Die höchste Persönlichkeit Gottes hilft der bedingten Seele also stets auf drei Arten. In Form der Schriften, in Form des spirituellen Meisters und in Form der Überseele im Herzen. Der Herr ist der Befreier der bedingten Seele und wird als der höchste Herr über alle Lebewesen anerkannt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Samadaman Paritanya Mangikam Sharanam Braja Ahantam Sarvapabibyo Mokshayishyami Mahashucha. Diese eine Anweisung finden wir überall in den vedischen Schriften. Sadhu, die Shastra und der Guru handeln als die Vertreter Krishnas. Und die Bewegung für Krishna-Bewusstsein gibt es ebenfalls im gesamten Universum. Ancha. Jeder, der diese Gelegenheit nutzt, erlangt Befreiung. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Narasate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyane Shatayane Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Einmal in einem kleinen Vorort von Hamburg habe ich jemanden getroffen, der mich zu der damaligen Zeit sehr in Verwirrung gebracht hat. Und zwar, ich war in einem Park und las in der Bhagavad Gita, und da kam ein wirklicher Herr zu mir und sagte: Darf ich mich neben Sie setzen? Ich sagte: Ja, gerne. Ich lese aber. Und dann las ich weiter, dann schaute ein bisschen über die Schultern, und dann irgendwann sagte er: Ich weiß, Sie lesen, aber was lesen Sie denn da? Die Bhagavad Gita, und erzählte ihm dann ein bisschen. Und dann sagte er: Wozu in den Schriften leben? Alles ist schon da. Und er sprach davon, dass jegliche Art von Wissen, die wir uns aneignen von außen, eine Belastung darstellt für die schon wissende Seele. Ich war damals sehr, sehr jung im spirituellen Leben, eigentlich noch gar nicht richtig überzeugt, nur mal interessiert, und habe niemals daran gedacht, dass ich jemals von den Inhalten der vedischen Schriften ein Leben führen werde, was bestimmt ist von diesen Inhalten oder gelenkt und geleitet. Ich weiß damals nicht genau mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, dass ich das auffand. Wissen müsse eigentlich schon in einem Teil sein, wenn man doch ein Teil Gottes ist. So weit war ich ja schon lange überzeugt. Heute können wir dieses Thema mal angehen. Ein Text vorher sagt Krishna, noch nicht Krishna, der Autor des Werkes: Die bedingte Seele kann ihr Krishna-Bewusstsein nicht aus eigener Anstrengung wiederbeleben. Es geht nicht aus eigener Anstrengung, aber Sri Krishna verfasste aus seiner grundlosen Barmherzigkeit die vedische Literatur und ihre Ergänzungsschriften, die Purana. Es ist so, dass jemand, der durch die Maya-Kraft, die illusionierende Kraft bedeckt ist, nicht aus eigener Fähigkeit die Wirkungsweise dieser Kraft durchleuchten kann und durchanalysieren kann. Jemand, der Maya ist, kann niemals verstehen, wie er Maya ist. Das ist die Natur davon, wenn man in Maya ist. Man kann nicht sehen. Man kann nicht da durchschauen. Sonst wäre Maya nicht die allmächtige, täuschende Energie des Herrn, wenn wir sie einfach durch ein bisschen hinsetzen und überlegen und verstehen können. Wir können uns also nicht über Münchhausen, das immer tat, auf Schoppe aus der Maya heraus. Das geht nicht. Wir brauchen da zur Hilfe. Maya muss von außen durchleuchtet werden, genau wie eine Wolke von der Sonne aufgelöst werden muss letztendlich. Oder vom Wind vielleicht. Aber eben von außen. Die löst sich nicht selber auf. So, hier werden drei wichtige Faktoren genannt, die uns helfen können, diese, die von außen kommen, aber auch von innen, wie wir gleich merken. Der Punkt mit von innen ist gar nicht so verkehrt. Also es werden die vedischen Schriften aufgezählt, die Krishna verfasst hat, um diese Dinge zu sehen. Eine Hilfe zu geben. Das spirituelle Meister, den uns Krishna in unser Leben hineinschickt. Und schließlich auch die Überseele, Krishna, der im Herzen gegenwärtig ist und das Lebewesen lenkt. Ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, haben in der einen oder anderen Form schon Kontakt gehabt mit dem einen. Vertreter oder Vertreterinnen des Herrn in unserem Leben. Und das ist wichtig in unserem spirituellen Leben, dass wir immer wieder zu diesen drei uns hinwenden, nur weil erfüllt ist und glücklich ist und freudiges spirituelles Leben zu führen. Dazu müssen wir verstehen, dass wir in unserem Besitz ein ganz kostbares Juwel haben. Die meisten Menschen, ehrlich gesagt, wissen von diesem Juwel nichts. Es ist eines dieser wunderschönen Geheimnisse. Sagen wir mal, die schönen Kernaussagen des guten Wissens. Wir alle haben ein Juwel, was wir mitgenommen haben. Aus der spirituellen Welt, was wir seit dem Zeitpunkt nie ganz verloren haben. Es ist manchmal stark bedeckt worden von vielfachen Bedenkungen. Aber besonders in der menschlichen Form des Lebens ist es stark aufleuchtend, dieses uns gegenwärtig, ist jedem gegenwärtig. Dieses Juwel heißt in Sanskrit Svadhinata Ratna. Hier kommt was ein unermüdlicher Kochen. Wir sprechen von einem Juwel, was wir den besten Juwel, den Mittelfall, was wir meistens nicht so bewusst benennen können. Ist ja etwas, was wir seit von der spirituellen Welt mitgebracht haben, in diesem Leben. Ist eigentlich unser wertvollster Eigentum. Es ist in der menschlichen Form des Lebens offenkundig und in der anderen nicht. Das Juwel heißt, dass wir benutzen ist. Svadhinata Ratna, die eigene Unabhängigkeit. Oder wir können vielleicht noch ein besseres deutsches Wort finden, ein präziseres deutsches Wort, die Eigenständigkeit. Das ist ein ganz wichtiges Juwel, über das wir uns heute in der Vorlesung klar werden müssen. Ich hatte eben die Menschen, die allgemeine Menschheit, ein bisschen kritisiert und hatte gesagt, dass sie dieses Juwel nicht richtig nutzen oder sich nicht darüber bewusst ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen Vertretern der heutigen Gesellschaft auch vehement, ja, furiös Protest vielleicht stoßen. Wieso? Wir benutzen unsere Unabhängigkeit oder Eigenständigkeit. Vielleicht hast du Probleme damit, weil du die Haare frisch haben willst. Doch, die meisten Menschen heutzutage haben ihr Leben und ihre Eigenständigkeit Automatismen gegeben. Zum Beispiel der Automatismus der Arbeit, des gewohnten Tages, Alltags und so weiter, die wir alle verbrochen sind. Ich kann der Ehe sagen, aber viele Leute haben es auch doch. Wir leben und bewegen sich in Rollen, Modellen, miteinander und so weiter. Diese Eigenständigkeit, sagen viele Philosophen, beim heutigen Menschen ist ganz und gar verloren gegangen. Es gibt nur einen Bereich, wo man das ganz und drauf richtet. Und das ist die seine Sexualität. Der heutige Mensch, wie kein anderer, zeichnet sich durch eine allzeit marschbereite Sexualität auf, für die er wirklich plant und Arrangierung macht und so weiter. Bei vielen Menschen ist es so, dass diese Tätigkeit ihm aus der Routine heraus als etwas Besonderes aufleuchtet, als eine Art Leuchtturm, der ihm auf seinen Wegen Sinn und Inhalte gibt, den lenkt und so weiter, mit der freudig Pläne schmiedet, auch das Umfeld dafür zu sichern und zu gewährleisten und so weiter. Doch die Heiligen Schriften sagen uns immer, dass wir durch diese eine Kraft sehr an die Welt gebunden werden können. Es ist fast so, als würde es Sonnenlicht durch eine Linse auf einen Punkt gerichtet werden. Das ist auch mit dieser Art des materiellen Daseins, Ja, aber wir sind bei einem anderen Thema, wir sind bei der Unabhängigkeit. Viele Menschen oder Eigenständigkeit, viele Menschen sind sich nicht darüber bewusst, dass sie eigentlich in jedem Augenblick eine Wahl haben, worauf sie ihr Bewusstsein richten können. Selbst wenn sie dem gewohnten Verlauf der Tätigkeiten nachgehen, im Tempel geschieht das ja, wir tun ja bereits feststehende Aktivitäten, zum Beispiel unser Rahmenpfad, den wir heute haben, ist ein Tempelfriesen. Das Leben ist nach der Uhr angeteilt. Also man steht zu einer bestimmten feststehenden Zeit auf, wenn man zu einer bestimmten feststehenden Zeit auf dem Altar erscheint und dann bestimmte Verrichtungen dort ausübt und kocht vielleicht. Ja, man kann sich so, der Tag ist so reglementiert, dass man fast mit einem Wecker zu Bett gehen muss. Nicht? Also wenn man zwischenzeitlich an der Last nimmt, damit man nicht Zeitgrenzen herausschießen. Also sehr reglementiert. Aber du hast in jeder, oder wir haben in jeder Situation unseres Lebens die Möglichkeit und die Wahl, unser Bewusstsein zu richten. Nun, in den Schriften wird gesagt, dass es grundsätzlich drei Arten gibt, wie wir das Bewusstsein ausrichten können. Das ist sehr interessant, das zu hören. Und wenn wir uns einmal für die eine dieser drei Arten der Ausrichtung entschieden haben, passiert meistens so etwas, dass wir dann unsere Wahlmöglichkeit hauptsächlich nur noch in diesem Bereich machen können, für den wir uns erklärt haben. Hört jetzt bitte einmal diese drei Möglichkeiten der Identifizierung. Ihr kennt diese Sanskrit-Namen wahrscheinlich schon, aber in einem anderen Zusammenhang. Da gibt es erstmal das Adhyatmika. Es geht hier um Identifikation. Adhyatmika, Adibhutika und Adidevika. Adhyatmika, Adi kann auch das Selbst. Lassen wir mal die Sanskrit-Analyse, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Adhyatmika heißt, dass wir uns identifizieren mit dem physischen Körper und unserem Geist. Beim physischen Körper, dass wir den Deutschen, der Frau, und dass wir uns mit unserem Geist und dem Geist und dem Horizont identifizieren können. Nein, den Körper. Mensch, das Bündnis. Dann kommen wir nach Team-Ecke. Wo immer wir uns gerade identifizieren mit das Adi-Yatmika, dass wir dann in diesem Identitätsfeld tätig werden. Kann man das verstehen, wenn man sich zum Beispiel als Student identifiziert, der was gibt es da? Hals, Ohren und Nierenkunde, Hals, Ohren und Nasen, dann tut man in diesem Bereich. Man studiert, man hat den Hals und die Nase und die Ohren und Kopf und die verschiedenen Querverbindungen und so weiter. Und ja, und dann vielleicht noch eine Freizeit, in der man auch einer bestimmten Identifikation nachgeht. Sagen wir mal, Fechter, man ist vielleicht Fechter in der Studentenunion. Zu einer schlagenden Zunft. Wie man das so. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt an deutschen Universitäten, aber es war mal sehr vertreten. Nicht? Und dann hat man vielleicht noch einen Musikgeschmack und das Mozart-Liebhaber zum Beispiel. Das ist eine typische Identifikation im körperlichen und geistigen Bereich, weil es nicht über diese beiden Bereiche hinausgeht. Dann gibt es eine Adibhutika-Identifikation. In diesem Bewusstsein identifiziert sich jemand mit dem, was außerhalb von ihm liegt, seinem Innenleben sozusagen und seinem Außen, seinem physischen Körper. Er identifiziert sich zum Beispiel mit seiner Nation oder einer Fußball-12. Fußball-11. Fließt doch nicht so ganz heute Morgen. Er identifiziert sich mit einer Fußball 13, sagt er. Der ist ja total da drin. Der weiß alles. Er weiß ja, also welche obszöne Geste welcher Spieler zu wem gemacht hat auf dem Fußballfeld. Und er weiß auch, dass er das nicht ungerecht an den der anderen Mannschaft, also vorbeifließen lässt. Oder er identifiziert sich mit dem Land. Oder er identifiziert sich ganz mit physischen Dingen, das gibt es auch. Also mit einer Eisenbahnsammlung, das ist unglaublich vertreten heutzutage. Ich habe mal einen bekannten Mann gesehen, der auf dem Bauch lag. Und da hat sich sein ganzes Wohnzimmer Eisenbahnzüge kontrolliert hat. Und also und dann ist ihm der Schweizer zum Teil sehr teuer, diese Züge. Das musste ich auch noch nicht. Ich habe mich wirklich für eine Stunde belehren lassen müssen. So ein Schweizer Zug, der mit so einem dänischen aus einem Überfluss zusammengelastet ist. Und ist dann rausgekommen. Der hat geschrieben, wie zum Untergang seiner, es fehlten nur die Tränen noch. Verdammt, diese Schweizer, immer diese Schweizer. Und die Dänen, die passen nie auf. Also dem war das gar nicht klar, dass er das in das ursächlich beeinflusst hatte. Er war also völlig identisch. Also es war too much. Und also ich war gerade reingekommen, als ich den Zusammenstoß ereignet hatte, meine Frau hat mich einfach hier gewunken und hat gesagt, still, kommen Sie mal und schauen Sie mich das an, was los ist. Also, und nicht sagen, und er hat mich dann zu der Tür von diesem riesen Zimmer, das voll mit Reichtümern gestopft war, gebracht, und ich kam dann rein, und also er erwähnte sich unbeobachtet, und seine Frau saß jetzt, ich kann mir das nicht mehr anschauen, aber es ging dann raus. Es war ein intelligenter Mensch von Rang und Namen und Ansehen in der Gesellschaft, aber er sei Bewusstsein war völlig mit materiellen Dingen identifiziert, in diesem Fall den Eisenbahn. Ich weiß es von meinem eigenen Vater, der Eisenbahndirektor, Ruhestand jetzt ist. Das ist immer noch so stark, dass der also alles weiß, was sich auf den Gleisen Deutschlands tut. Vielleicht nicht mehr alles, aber fast alles. So, die nächste Identifikation heißt die Adideika-Identifizierung, wo sich ein Mensch ganz und gar sieht, ich bin ein Teil Krishna. Das wird zu seiner Identität. Nun, wir als in dieser Identifikation. Interessant. Zunächst einmal, wenn man weiter mit darüber gesprochen, nimmt man diese Identifikation einfach mal theoretisch an. Ich bin ein Teil Krishnas. Ich bin ein Teil Gottes. Er kontrolliert meine Wege. Es ist am Anfang noch ziemlich konto, also wie soll ich mich ausdrücken? Angenommen, Aropia heißt es. Aropia City heißt, eine City heißt eine Vollkommenheit, die aber noch angenommen ist. Du hast etwas zu deiner Wirklichkeit gemacht, aus dem du allerdings wieder rausgeschleudert werden kannst. Wie damals, als ich dann mit diesem Eisenbahnmenschen sprach, der tat mir irgendwie im Herzen leid, weil ich aus einer Eisenbahnerfamilie komme. Ich konnte das verstehen, ich hatte solche Anzeichen von meinem Vater schon entdeckt, nur hatte der nicht so rumgespielt, der hat das im Real gemacht. Das ist so unglaublich, also die Eisenbahner, wenn die da mal reinkommen, die glauben das nicht. Von morgens bis abends in der Eisenbahn. Sprechen wir also auch das hin, wie der TEE in den Hamburger Hauptbahnhof einläuft und er muss jetzt in die richtige Gleis kommen, damit er nicht mit dem anderen da zusammenstoßt. Und das ist also, das ist jetzt aber nicht so einfach, dass man nur eine Weiche stellen, okay. Da ist ein riesen Ding da drumherum. Also, vor so 4000 Leute. Pläne über das Eisenbahnnetz kann rein und sprechen mit den Politikern, dass er mit dem geht. hatte einfach gedacht, nein, das ist Künstler. Und dann habe ich mir die Dinge gesetzt und habe mir die Zeit genommen. So, ich will nur eins sagen. Ich bin hier eingeladen worden.
Mit meiner Eisenbahn da,
ja. Ja, habe ich gesagt. Und das ist eine Identifizierung, die mit etwas geschieht. Und wir müssen uns fragen, ob das die richtige Identität ist. Ob das was mit der Identität zu tun hat. Und wir haben gesprochen mit dem Maler. Und dann kam mir und hat gesagt, man konnte ihn da rausbringen. So ist es auch bei einem, darum geht es mir. So ist es auch bei unserem spirituellen Fortschritt. Wir können uns theoretisch verstehen als Teil des Verstandes. Aber seid doch ehrlich, manchmal wird man total herausgeworfen. Wie oft denken wir daran? Ich bin ein Teil Krishna. Ich bin ein Teil des Bruders. Ich bin nicht der physische Körper, auch nicht der Grüne. Oder selbst nicht der Grüne. Das ist eigentlich eine unschuldige Jahreszeit. Von allen Jahreszeiten nach der Stadt ist der Grüne. Aber er hat mit den Leuten von heute was getan. So, ja. Wie oft kann man gerade bei Problemen darüber nachdenken, alles, aber auch alles ist gelenkt und geleitet und geführt von Krishna. Nicht? Wenn wir da ehrlich sind, manchmal fällt man da raus und ist auf einer anderen Ebene, der Ebene der Identifizierung mit dem physischen Körper und dem Geist. So hat so wie ein Hamster in seiner natürlichen Welt sich, der seine gerade läuft, kommt. Und ich gehe nicht vorankommen. So, wie geht es darum, dass diese Identifikation zur Identität werden muss? Das ist ganz, ganz wichtig im spirituellen Leben. Durch das Lesen, durch das Hören von den Sadhus, Heiligen, die das verwirklicht haben, und auch durch die Bestätigung, die wir in uns führen, wo wir führen, das ist richtig, dieses spirituelle Wissen ist richtig, kommen wir dazu, unsere Svadhina Ratna, unsere Eigenständigkeit, unsere Unabhängigkeit zu nehmen und von diesen anderen Ebenen, die Identifizierung mit dem Körper, die Identifizierung mit dem Natürlichen zu nehmen und uns jetzt mal ins Spirituelle-Thema. Wenn aus diesem Avopya oder diesem angenommenen oder angeeigneten Wissen jedoch nicht ein verinnerlichtes Wissen wäre, und wir das verwirklichen, dann können uns schwere Erschütterungen im Leben einfach aus diesem spirituellen Bewusstsein herausbringen. Ein gutes Beispiel, was ich euch hier geben möchte, damit das klar ist, von dem ich spreche, ist ein Eisenstab. Kann ein Eisenstab mit einem Magnet magnetisieren und muss ihn gleichzeitig so wird der Eisenstab schließlich magnetisch. Wir könnten ihn mit Eisenspäne hineinhalten und er würde sofort die Eisenspäne anziehen und auch festhalten. Das ist ein Beispiel davon, wie der Eisenstab eine Kraft angenommen hat, die ursprünglich nicht seine eigene. Das magnetisiert worden. Nun, diese Magnetkraft hält inne so lange, bis es zu einer schweren Erschütterung kommt. Das ist so reine Physik. Wenn er runterfällt, auf einem Marmorfußboden vielleicht der besonders hart ist, geht es besonders schön. Wenn jetzt krass wird, ist es eben nicht so eine starke Erschütterung. Und jetzt stellen wir uns mal vor, er fällt irgendwie runter. Dann wird durch diese Erschütterung das angenommene Magnetfeld wieder eben erschüttert und somit aufgelöst. Das ist ein Feld, das da entsteht von magnetischer Spannung. Oder, also, da will ich mich jetzt nicht so festlegen, also, das ist zu lange her, wo ich das. Also ein Magnetfeld, so weit, so sicher, was dort erzeugt wird und das wird auseinandergebracht. So ist es auch bei jemandem, dessen Gottesbewusstsein oder spirituelles Bewusstsein zunächst einmal noch nicht immer nur noch angenommen wird. Allerdings ist dieses Beispiel mit dem Magnetstab, dem Eisenstab, nur auf einer Ebene nützlich für unsere Betrachtung. Nämlich auf der Ebene, dass etwas, was angenommen ist, auch wieder verloren werden kann. Auf einer anderen Ebene ist es nicht zutreffend. Beim Eisenstab ist das magnetische Feld, ich muss mal sagen, ich möchte hier nichts Verkehrtes sagen, ich kann mich nicht mehr, ich möchte nicht sagen, dass ich ein erfahrener Mensch bin in einem Bereich, wo ich es nicht erfahren bin. Ich finde es sehr genau, seine Kompetenz einzugrenzen und nicht darüber zu gehen. Ich kann dieses Beispiel eigentlich nicht mehr gebrauchen, weil ich nicht genau in der Physik ich wollte nur so viel sagen. Bei uns ist Krishna-Bewusstsein eigentlich schon enthalten. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Eisenstab in einer latenten Form enthalten ist. Lassen wir das mal. Bei uns ist Krishna-Bewusstsein schon enthalten. Es ist also nicht etwas Fremdes. Am Anfang, wo wir noch sehr bedeckt sind in unserem Krishna-Bewusstsein, mache es so erscheinen, als dass es etwas Angenommenes ist. Aber auf einer weiter fortgeschrittenen Stufe kommt das innere Krishna-Bewusstsein mit dem, was wir angenommen haben, in Einklang und harmonisiert. Während wir also am Anfang das Krishna-Bewusstsein annehmen und vielleicht wiederholen ohne tiefe Verwirklichung, kann, wenn wir die spirituellen Vorgänge weiterhin ausführen, das Krishna-Bewusstsein in uns reifen und dann ist es irgendwann eine Einheit. Es ist aber total wichtig, dass ein Devotee diese Heirat zwischen theoretischem Wissen und innerem verwirklichten Wissen nachvollzieht. Es ist ganz wichtig, dass der Devotee diese Einigung erreicht in seinem Leben. Nur dann kann das Krishna-Bewusstsein nicht mehr erschüttert werden. Wenn der Devotee oder die Devotee nicht in dem Anfangsstadium des spirituellen Lebens sehr, sehr bedacht ist, dass er oder sie verwirklichtes Wissen von diesen Inhalten bekommt, dann bleibt es ein angenommenes Wissen und wenn mal die Erschütterung und der Test kommt, ist es weg. Das haben wir oft gesehen. Sehr oft gesehen. Wir haben die Devotees verloren. Ja, zumindest für ein Leben. Die einfach, wo es nicht zu dieser Heirat kam. Und wo dann irgendwas von außen kam, und wutsch, sind sie weg gewesen. Nun ist natürlich die Frage, wie kann ein Devotee diese Verwirklichung, diese Hochzeit sozusagen, zwischen dem angenommenen Wissen und dem inneren Wissen nachvollziehen? Das ist natürlich die Kardinalfrage, um die es geht. Es ist so, dass ein Devotee hier drei Möglichkeiten hat oder Hilfen hat, die da sind. Wir lesen in den Heiligen Schriften, wir praktizieren die Inhalte, die in den Schriften drin ist. Das ist am Anfang noch, wie soll ich mich ausdrücken, angenommen, also eine angeeignete Sache. Aber dann, wenn wir über Krishna hören und hören und hören und hören, wird die Überseele oder wenn Krishna im Inneren aktiviert, und aus dem Inneren heraus flammt das Feuer der Verwirklichung dann über und es wird eine Einheit. Solange das nicht der Fall ist, ist unser spirituelles Leben noch nicht ganz, ist es nicht stetig, sondern es ist immer unstetig. Wir sind mal auf der Ebene, zack, und dann fallen wir wieder herunter von der Ebene und gehen auf und runter und hoch und tiefer. Das, was uns die Schriften sagen, wie das unser inneres Wissen sozusagen erweckt wird und zum Vorschein kommt, wird hier ausgedrückt in den Schriften. Ich will es mal ganz einfach machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt finden kann. Aber ich weiß es in Deutsch. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunoi Shravanadi Chotashite Karaye Udoi. Das heißt, die ewige Vollkommenheit ist bereits in uns enthalten. Und im Herzen. Und sie wird erweckt durch das geduldige Hören. Das Hören vom transzendentalen Thema. Und durch diesen Vorgang wird diese Krishna Prema, diese innere Liebe zu Krishna, dieses verwirklichte Inhalt wieder erweckt. Ich weiß einmal von einem Vorfall, da hatten Schüler von, also meine Gottbrüder, einige schwere Zweifel. Es war zu einer Erschütterung in ihrem Leben gekommen. Und sie kamen zu Schüler Prabhupada und haben diese Zweifel geäußert und er hat sie darauf geantwortet, hat seine Antwort gegeben. Aber irgendwie, ihr wisst, wie das ist, wenn Zweifel da sind, das ist manchmal eine tiefe Angelegenheit, das geht nicht so schnell weg, wenn man es nur hört, wenn man das etwas hört, eine Antwort hört. Ne? Ich habe Zweifel. Ja, das ist die Antwort. Ich habe trotzdem Zweifel. Nicht so. Ich glaube, ich spreche hier in der Familie. Was deswegen von großer Wichtigkeit ist in unserem Leben, ist, dass wir uns mit dem Thema Zweifel auseinandersetzen. Prabhupada tat es so. Prabhupada hatte eine, wie soll ich mich ausdrücken, hat den Devotees gesagt, gut, jetzt machen wir mal Folgendes. Ihr geht jetzt vor den Altar und ihr chantet einfach, bis etwas passiert. Die Devotees setzen sich vor den Altar, chanteten einen Tag und bekam der Tempelpräsident und sagte, ihr müsst doch jetzt ein bisschen Service tun. Wir haben so viel zu tun und die sind den ganzen Tag da. Und Prabhupada sagte, nein, die sollen weiter vor dem Altar sitzen. Ich werde persönlich aufkommen für ihren Unterhalt. Wirklich, so wurden sie dann von sich geben. Das für eine Woche gemacht und danach war es dann okay, fürs Leben okay. Das haben wir diesen Geburtstag einmal gesagt. Also hören, sich vertiefen, weil wir sprechen von etwas, was inhärent ist, was in uns schon da ist. Wenn das nicht da wäre, dann würde es ja schrecklich sein. Dann würden wir immer so etwas nicht Angeeignetes haben, das dann leicht in eine Erschütterung gebracht werden kann. Es gibt ein interessantes Beispiel, mit dem ich diese Vorlesung abschließen möchte. Das Beispiel handelt von einem, wie soll ich mich treffend ausdrücken, einem Sadhu, von dem bekannt war, dass er immer gute Antworten geben konnte. Und dieser Sadhu kam in ein Dorf hinein, wo die Menschen viele Probleme hatten. Alle Menschen hatten, es war also bekannt, ich kann euch nicht genau den Hintergrund, den geschichtlichen Hintergrund geben, der ging anscheinend durch das damalige mittelalterliche Indien und die Leute kamen und brachten ihre Probleme vor ihn so, auf dass er sie löste. Und das waren so ganz alte, solche Probleme wie, sagen wir mal, wir haben einen Mangobaum, der steht an der Grenze von meinen Nachbarn und dem, also von uns beiden, also zwei Nachbarn. Und der eine Mango, der eine Nachbar behauptet jetzt, er kann alle Mangos bekommen. Nicht? Und da gab es jetzt einmal einen Streit um den Besitz der Mangofrüchte von diesem Mangobaum. Und zwar hatte der irgendwelche Gründe, dass er eben das vorher mal auf seinem Land war, aber dann durch eine Grenzvermischung und so weiter und so fort. Solche Art von Fragen, auch Eheprobleme und Sachen, die wirklich unlösbar waren für die Leute, wurden vor den Sadhu getragen, der dann Antworten gab. Diese Antworten wurden meistens akzeptiert. Das war in Vrindavan auch so. Rupa und Sanatan Goswami gingen durch die Dörfer hindurch und sie wurden so respektiert von den Leuten, dass auch Streitfälle, die selbst im Gerichtshof nicht richtig gelöst werden konnten, also Dorfgericht, die wurden einfach von Sanatan und Rupa getragen und die gaben dann eine Antwort und das war, okay, die waren so respektiert, jeder hat das dann eingehalten. Ja, weil Rupa und Sanatan das gesagt haben, deswegen befolgen wir das auch, ob wir das nicht wollen oder nicht. So diese Situation war da. Dieses Sadhu kam also in das eine Dorf, wo es aus irgendeinem Grunde ganz besonders viele Probleme gab. Vielleicht hat es geomantische Gründe gehabt. Nicht? Und der Sadhu setzte sich also hin, nahm seine Zimmer, guckte sich die Leute an, die da ganz problemgeladen mit hängenden Augenwinkeln und Mundwinkeln da saßen. Und fing an, Musik zu machen, also Kirtan zu machen. Hare Krishna gechant und kam richtig rein und wurde ganz belebt und stand dann auf und forderte das Dorf dann irgendwann aufzustehen und dann, ja, zuerst steif, aber dann immer gelenkiger tanzten das ganze Dorf. Und dann setzte sich irgendwann nach 2 Stunden der Sadhu hin und sagte, ich glaube, ich habe alle eure Fragen beantwortet. Die Leute haben nachgedacht über ihr persönliches Problem. Ach, es geht ja eigentlich ganz einfach, haben sie gedacht und haben diese Probleme gelöst. Weil hier etwas, eine bestimmte Macht einsetzte, eine spirituelle Macht. Jemand, der einfach die spirituelle Klangschwingung lang genug hört, in guter Gemeinschaft hört, der wird erhoben auf eine andere Ebene. Der wird aus seiner physischen Bewusstseinsebene und seiner materiellen Dinghaftigkeit Bewusstseinsebene heraus auf eine spirituelle Ebene gehoben, von der er den Überblick plötzlich gewinnt. Viele Devotis sprechen davon in ihrem spirituellen Leben, haben das schon erfahren, dass man plötzlich schwupp auf einer anderen Ebene ist. Ich weiß, dass manche junge Devoti so eine Achterbahn haben. Die sind manchmal auf der Ebene, bumm, dann gehen sie nach Hamburg und dann geht's tiefer und tiefer. Und dann hörst du jetzt eine, es scheint bodenlos zu sein, diese Tiefen. Und dann im nächsten Augenblick, einen Tag später, rutsch, sind sie wieder da oben und sagen, kein Problem. Nicht da. Wenn man was so Juck ist im spirituellen Leben, dann kommt das sicherlich vor. Es heißt in den Ramanujacharya sagte, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, wenn das einfach zu bedenklich auf und ab geht im Leben, sollte man einfach unter fortgeschrittenen Devotis sein, sich hinsetzen und den Katha hören und den Krishna, den heiligen Namen hören. Und auf diese Art und Weise wird man einfach mit einem Aufzug auf diese spirituelle Ebene erhoben. Also wenn es gar nichts anderes mehr gibt, setze ich einfach wie ein Stein in die dort, wo transzentale Klangschwingungen sind und irgendwann wird der Stein erreicht werden und es passiert etwas, dass diese ewige Vollkommenheit, Nitya Siddha, Krishna Prema, aus dem Herzen hervorkommt und hervorbricht aus diesen Bedeckungen, diesen zum Teil doch schmerzhaft eine Bedeckung. Gut. Damit
Prediger hat er zu Ende gepredigt.
Habt ihr ähnliche Fragen?
Diese Unreinheiten und so weiter, die kommen. Sie treten zutage aufgrund vielfacher Dinge. Das ist nicht nur so, dass wenn man intensiv die spirituelle Praxis aufnimmt. Manchmal kommen da auch keine Unreinheiten zutage, sondern treten anders auf. Aber ganz gleich, wie sie auftreten und wodurch sie auftreten, es ist gut, wenn man diesen Unreinheiten einfach, wenn man sie kommen und gehen lässt und sich nicht besonders darüber auch aufregt und ärgert, dass das jetzt da ist. Ne? Ich möchte euch ein norddeutsches Beispiel geben, das ist natürlich nicht so gut für die. Wenn man mal einen fahren lässt, dann lässt er. Dann tut man sich ja jetzt nicht total dran aufhalten an diesem und beschreibt jetzt die Nuancen des Geruches und so weiter, sondern lässt es einfach gehen und sagt, I'm sorry. Und nicht und so. So. Tut mir leid, dass dieses Beispiel, also das ist, ich bin schon bewusst, das ist nicht besonders kultiviertes Beispiel, aber es ist so ein gutes, wenn im Geist mal einer, wenn da mal einer fährt, losfährt, ne, dann lässt man ihn einfach gehen und nimmt ihn nicht so total tragisch. Ne. Man sollte dann eher aufwärmen, wenn man geläutert wird und man sieht, wie materielle Dinge aufgehen. Dass man das einfach nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Klar. Ich muss sagen, es gab in meinem spirituellen Leben, das ist jetzt, habe ich aus keinen Schriften drauf, sondern nur aus der unmittelbaren, rudimentären Erfahrung im spirituellen Leben, gab es natürlich mehrere Phasen. Und eine war meine Zweifelklärphase. Also da war ich unglaublich bemüht, also von jeder nur erdenklichen Gedankenrichtung das Krishna-Bewusstsein in Frage zu stellen. Ich war so ein anstrengender, fragender Mensch, dass die Devotees gedacht haben, also muss man ein bisschen welche Dinge musst du akzeptieren, um das weiterzumachen mit dem spirituellen Weg. Ich habe gesagt, lass mal, also das muss jetzt geklärt werden. Und dann kam es von der anderen Seite. Und ich hatte Kreise, in denen ich verkehrte, die unglaublich philosophisch waren, also nicht unglaublich, aber die wirklich viele Denkaspekte hatten. Und habe die alle vorgetragen und irgendwann merkte ich dann in meinem spirituellen Leben, dass ich so allein nicht mit diesen dass ich so allein nicht mit diesen Zweifeln fertig werden konnte. Ich brauchte Verwirklichung. Also habe ich versucht, mein ganzes Leben so einzurichten, dass es am besten war für spirituelle Verwirklichung. Und dann stellte ich eine unglaubliche Verwirklichung fest. Ich merkte, dass ich auf einer Ebene schon fast bei Krishna war. Also das total verstand, wie das einleuchtend war, dass ich aber auf einer anderen Ebene überhaupt nicht gar keinen Zugang hatte. Ich habe gerade in einem Artikel, der mich interessiert hatte, von einem christlichen Mönch über das Zölibat gehört, wie er davon sprach, wie es in seinem Zölibat verschiedene Stufen gab. Und er zitierte Johannes vom Kreuz, der von verschiedenen dunklen Nächten spricht, durch die jemand, der dem höchsten Meer kommt, geht. Und eine der Nächte nannte er The Dark Night of Fornification. Fornification ist ein sehr, sehr, sehr fast gewaltsamer Ausdruck für den Geschlechtsakt. Ich will jetzt nicht eine gerechte Übersetzung finden, weil auch so nicht, aber diese Versuchung, die dann angehen. Und er stellte fest, Johannes vom Kreuz, dass also der Reisende auf dem spirituellen Weg da durchgeht und dass er, wenn er in der dunklen Nacht ist, dann kann er tatsächlich nichts anderes sehen in dem Augenblick. Das sieht man. Wie das Beispiel mit der dunklen Nacht, das finde ich toll. Du kannst in der dunklen Nacht nichts anderes sehen. Das geht. Wir kommen jetzt, sind wir jetzt in die mondlose Nacht? Oder? Fast. Bei hat ein Mondkalender, da kann man das nachsehen, wo man gerade ist. Ne? Bald wird es sein, dass wenn du aufstehst in der Nacht, kannst du nicht sehen. Du rennst nur überall an. Ne? So ist es ja manchmal auf unserem spirituellen Weg. Und das Einzige wirklich, was man tun kann gegen die dunkle Nacht, ist die Gegenwart Gottes spüren. Die Sonne, die Krishna-Sonne muss her. Was sollst du sonst machen in der dunklen Nacht? Da versuchen deine Tische umzustellen, deine Stühle, damit du nicht so schmerzhaft anrempelst. Oder vielleicht eine Wand abreißen, damit man da durchgehen kann, nachdem man vielleicht 20 Mal an die Wand gedöspasselt ist. Nicht? Nein, man muss man braucht Lichter auf seinen Wegen. So ist es eben auch im spirituellen Leben. Man kann die Probleme lösen durch die Gegenwart des Herrn. Und wenn jetzt nun Probleme da sind, sollte man das nicht total ernst nehmen. Wir sind ja nicht der Körper und der Geist. Zum Glück. Nochmal. Das lässt man gehen wie ein Wind, der da gerade ayurvedisch erklärbar aus dem Gedärme heraus stirbt. In der Bhagavad Gita spricht Krishna davon, wer Anhaftung nicht hasst, wenn es gegenwärtig ist, ist sehr schön, vielleicht kann ich die Gita ganz kurz haben und in der Zwischenzeit der Impuls stoppen lassen. Sorry. Guck mal, das lässt man jetzt gehen, man schaut sich das nicht im Taschentuch groß an, das Produkt. Ach, man lässt es gehen. 14, 20. Das ist wirklich toller Text. Unter der Tafel, wo es sehr schön erklärt wird, wie man damit umgeht. So. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: O Sohn Pandus, wer Erleuchtung, Anhaftung und Täuschung weder hasst, wenn sie auftreten, noch nach ihnen verlangt, wenn sie vergehen, ist eine lange Auflistung. Von einem solchen Menschen sagt man, er habe die Einflüsse der Natur transzendiert. Sanskrit-Wort ist Tulya. Tulya heißt mit einer Gleichheit im Geiste, eine Stetigkeit im Geiste betrachtet. Wenn man getäuscht ist und wahnsinnig angehaftet ist, dann konstatiert man das: Nun ja, ich habe einen Schnupfen in meinem spirituellen Leben. Ich lass das rausgehen einfach. Und ist nicht besonders. Nur jemand, der sich total mit dem physischen Körper identifiziert, der guckt sich das. der schaut da so unglaublich tief rein. Mir ist natürlich nicht entgangen, dass ich manchmal dazu zum Nachdenken gebracht habe. Ich möchte nochmal den Punkt wiederholen, was man dann macht, wenn der Geist so von Zweifeln und Anbrüchlichen getäuscht ist. Ist gut, in eine sagen wir mal, dorthin zu gehen, wo man den transzendentalen Klang ständig hört, weil dadurch plötzlich das Inhärente, das in uns Gegenwärtige zum Vorschein kommt. Das ist, wie die Schriften darüber sprechen. Also zwei Acharyas, habe ich richtig studiert, haben gesagt, wenn nichts mehr hilft, dann so diese Notbremse ist, ja, dann geh in die Gemeinschaft von Devotees, die von einem starken Krishna-Bewusstsein getragen sind, und merke, wie du aufgeladen wirst und gedeihst in den Sonnenstrahlen der Krishna-Prema. Habt ihr noch andere?
Am Anfang hast du den deinen Punkt gesprochen. Hat ihr aber manchmal schon gehört?
Ja.
Ich habe schon manchmal gesagt, dass die Jude sagen, ich bin jetzt noch mal in Spiritual Mind, wenn ich sie nicht tun. Ja, klar. Und dann hätte ich es glaube, das ein bisschen zu haben, und ich muss jetzt vergreifen, das ist unter allem. Wichtig und schön ist eigentlich, dass man sich mit das zu haben, das ist auch eine gewisse Kunst,
sondern
das Erlernen muss.
Oh ja. Man muss, wenn man wirklich, wenn man etwas geschehen lassen will in der Sadhu Sangha, da muss man wirklich sehen, dass die Umstände dazu stimmen. Nicht in der Gemeinschaft von Devotees soll ja plötzlich, wir wollen ja versuchen, Krishna einzuziehen, dass er dort manifestiert wird. Da muss man sehr, sehr vorsichtig oder sehr umsichtig mit umgehen. Die Heiligen Schriften sprechen davon, dass in dem Kontakt mit dem Devotees zu einer Gegenwart Gottes kommen kann. Und sie gibt mal ein Beispiel, was vielleicht manchen, die hier nicht gerade so recht ist, und sie recht ist nicht das Wort, das wollen sie nicht so denken, aber wenn ein fruchtbarer Mann mit einer fruchtbaren Frau zusammenkommt, wird in ihrer Gemeinschaft plötzlich ein drittes Wesen nicht erzeugt, wird aber herbeigerufen. Nicht? Und man verzieht sich ein kleines Wolkenpaket oder wie man die nennt, Baby. Also, das ist eigentlich eine Art Wunder, wenn man das mal so, da kommen zwei, man kann das nicht mit zwei Uhren machen, Licht aus, und dann, ich wollte gerne jemandem eine Uhr als Geburtstag schenken, jetzt kommt hier doch, das ist halt eine total faszinierende Angelegenheit eigentlich, wenn ihr euch anschaut, wird eine Seele herbeigerufen und die kommt dann und dann ist sie da. Das dauert ein bisschen, aber so ist es auch, wenn man Sadhu Sangha richtig pflegt, dann wird Krishna herbeigerufen und Krishna manifestiert sich. Ich glaube, wir kennen das, wenn man mit einem guten Devotee-Freund zusammenspricht, also zusammenkommt und sich Rat sucht, auf einmal passiert etwas und man ist sehr froh, einem ist etwas klar geworden. Kennt ihr das? Ich glaube, du machst das sehr, sehr oft und sehr bewusst dran, weil das würde ich hinsetzen mit den Bodies, wenn man spricht und plötzlich hat man so ein begeistertes Gefühl und man weiß, Krishna hat einem jetzt etwas klar gemacht. Ne? Das ist ein sehr verantwortungsvolles Tun. Wenn man, da muss man sehen, dass man die Gemeinschaft tatsächlich richtig nutzt und richtig richtig da miteinander umgeht. Also um ein Beispiel zu sehen, wenn Mann und Frau einfach nur in der Küche am Tisch bleiben, dann kommt kein kleines Baby mehr. Also wenn die da so Salzstangen essen oder ich weiß nicht, was man mal isst. Also was Sadhu Sangha, also tut mir jetzt leid, dass das Beispiel so unglaublich, was weiß ich, frühlingsbeladen zu sein scheint. Beim Sadhu Sangha muss man die richtigen Umstände schaffen. Zum Beispiel heißt es, dass man mit Sadhus Gemeinschaft, mit Devotis Gemeinschaft haben sollte, die Swajati sind. Swajati sind von der eigenen Art. Wenn die zu verschieden sind
und es biochemisch überhaupt nicht passt. Wenn man sagt, deine Ideen zu diesem Thema sind mir so fremd. Nicht? Oder nicht? Oder man macht, was auch manchmal so gemacht wird, der Gemeinschaft von Devotees, wenn man sich dann sagt, wir schauen uns jetzt einfach mal einen guten Edgar Wallace-Film an, nicht Kriminal, der Tote von der Themse. Und so weiter. Dann kann das auch nicht funktionieren, dass ich feststelle, wenn man nicht das hier. Wir schauen uns zusammen den Toten von der Themse an. Das geht das auch nicht. Auch Eheleute müssen das beherzigen in ihrer Gemeinschaft. Man muss sehen, man kennt sich so gut, man muss sehen, dass da der Krishna-Faktor, der Krishna-Faktor ist, und man nicht nur bei den Haushaltsangelegenheiten bleibt, die ja auch gelöst werden müssen. Oder Freunde, gute Freunde im Krishna-Bewusstsein, müssen sich immer wieder neu auf begegnen auf der spirituellen Ebene. Und nicht, dass man dann. Ich merke das zum Beispiel mit meinen Assistenten, die mit mir reisen. Ich habe inzwischen gemerkt, wie wichtig es ist, dass man auch einfach über Krishna-bewusste Themen spricht und nicht nur einfach über die praktischen Dinge. Nicht? Wo fahren wir hin? Was ist die beste Bereifung für unsere Autos? Welches Öl flutscht am besten in die Getriebe hinein? Und anyways, da besteht keine Gefahr, dass man sich mit Sajina und Swami darüber unterhält. Das sind Themen, die irgendwie so weit weg sind, wie der Mars oder noch weiter. Nicht? Aber man muss sehen, das ist ganz wichtig, dass dieses Moment auftaucht. Und wir können nicht hoffen, dass es unter allen Devotees gleich klappt. Das Beste deswegen, dass in den Heiligen Schriften erwähnt ist, gemeinsam die Heiligen Namen zu singen. Das geht also irgendwie immer. Nur wenn der eine total schief singt und zu nah vielleicht in der rechten Ohr sitzt und singt, dann muss er, kann man sagen, man wird sich, dann kommt die zusammen kann man immer singen, das geht immer. Das Sadhu Sangha heißt nicht unbedingt, dass man seinen Geist total ausspricht und über die neuesten Zweifel spricht und die neuesten, dafür gibt es Augenplatz. Ich sage nicht, dass das nicht gemacht werden soll. Natürlich soll es gemacht werden. Aber Sadhu Sangha heißt einfach positiv über das spirituelle Thema sprechen. Losgelöst vom eigenen Geist und von der eigenen Befindlichkeit. Und dann wirkt das. Sehr wichtig in seiner Präsentation. Er spricht sehr realistisch von den materiellen Stufen, auf denen man sich befindet. Also materiell meine ich jetzt die bedingten Stufen. Wie intellektuell man ist, wie man einfach tickt. Man sollte da und man sollte gleichzeitig auch seine spirituelle Sache verstehen. Ich würde folgendes vorschlagen, Olga. Du musst. Nimm mal zwei Eimer. In die zwei Eimer teilst du mal dein Leben ein. Das ist extrem simplifiziert, vereinfacht, ich weiß, aber es ist ja nur eine Übung, um etwas anderes zu erreichen. Du tust da mal deine bedingte Seite rein. Machen wir jetzt Olga. Jeder von uns kann das machen. Unsere bedingte Seite, unsere Neigung, unsere Schwächen, unsere Stärken, ganz wichtig, Stärken am besten.
einen Stern, vielleicht einen positiven. Und dann weiß man, was man da so zur Verfügung hat. Und in der anderen Einheit, Kristallschale. Nicht? Da tut man das. Die müssen heute Tatsache, dass du Seele bist, dass es Krishna gibt, das Chanten der heiligen Namen und Dinge, die dich spirituell einfach begeistern. Du weißt zum Beispiel, dass du sehr gerne im Puri warst. Nicht? Dinge, die du als spirituell erkennst. So, und jetzt musst du sehen, wie du beide Bereiche harmonisieren lassen kannst. Den materiellen Bereich, wie du da klarkommst, dich einigermaßen gut darum kümmerst, dass das alles läuft, dass du auf der guten Schiene der Entwicklung bist. Und dann wird er, dass das läuft, gut läuft. Dann hast du man muss diese beiden Seiten miteinander unbedingt zusammenbringen. Ich habe immer wieder festgestellt, was ich nie geglaubt habe, immer wieder ein völliger Paradigmenwechsel über die Jahre eingetreten, dass viele Leute einfach Probleme haben, weil ihre materiellen Seite so unmöglich ist. Weil ihre Psychologie, sie sind irgendwie nicht starke persönliche, sie müssen mal ein bisschen schroppen vielleicht an sich, oder mal und so weiter. Habe ich immer wieder gesehen. Oder die Bodhis im Tempel. Eigentlich müssen sie verheiratet sein, aber finden keine und so weiter. Der ganze Schmerz kommt aus diesem Bereich, dem bedingten Bereich. Aber weil sie nicht diese Zweiteilung vorgenommen haben im Leben, lassen sie es zu, wie diese Schmerzen dann auch den spirituellen Bereich bedecken und so weiter. Heute Morgen habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich habe so diese Sorgen, wie heißt es, Frühlingsgrippe, wir alle. Ne? Wir können uns alle gemeinsam einsperren in ein Zimmer und dann werden wir wahrscheinlich nie gesund werden. Und ich habe wirklich so gedacht, naja, mit einer Frühlingsgrippe da, das ist doch kein großes Problem. Man kann sich aber da total mit identifizieren. Wie sehe ich aus im Spiegel? Ach, wie Helmut Kohl, kurz bevor er die Fastenkur ging. Und so weiter und so fort. Man könnte total auf die körperliche Ebene kommen. Ich schleife hier immer noch herum erleben. Und es gibt Leute, die das tun. Aber man kann sagen, das ist die bedingte Stufe des Lebens. Ich habe einen physischen Körper, okay, wie wir es auch. Man, es ist gut, Holunderblüten zu trinken. Zu dieser Zeit. Das ist, hat einen Sinn. Weil beide die Kalender ist absolut fit für weltliches Leben. Also, Holunderball hat eine erhitzende Wirkung. Bau doch mal zwei Kristallschalen auf. Das eine ist das eine dahin, das andere dahin. Und das mussten wir beide Bereiche anschauen, das wird in der Ishopanishad sehr schön erklärt. Habe ich mal die Ishopanishad. Sehr schön, das ist total nett dahin. Nur wer die Wirkungsweise der Unwissenheit und die des transzendentalen Wissens zugleich begreifen kann, vermag den Einfluss wiederholter Geburt und wiederholten Todes zu überwinden und kann sich des vollen Segens der Unsterblichkeit erfreuen. Ich muss jetzt mal sehen, ob ich die. Ich will euch da noch was anderes Schönes vorlesen. Bhakti Vinod Thakur. Das ist. Ja. Nee. Ich hab's gleich, es lohnt sich zu warten. Kann ich nur 100 Sekunden haben, oder? Srila Bhakti Vinod Thakur sagt, man soll einem Gottgeweihten nachfolgen, der sich auf dem richtigen Pfad, nämlich dem Pfad der Heiligen, befindet. auch wenn sein Charakter nicht einwandfrei sein mag. Hört zu, das ist was Neues, also ihr werdet zunächst einmal gefordert werden. Der Begriff charakterlich nicht einwandfrei ist in diesem Zusammenhang richtig zu verstehen. Eine bedingte Seele muss in zweifacher Hinsicht handeln. Einmal für die Erhaltung des Körpers und zum anderen für Selbsterkenntnis. Jetzt kommen die Bereiche, die zu der Erhaltung des Körpers gehören. Gesellschaftliche Stellung, geistige Entwicklung, damit meinte ich diesen Mentalbereich. Mentale Entwicklung könnte man noch sagen. Sauberkeit, Ernährung und der Kampf ums Dasein haben alle mit der Erhaltung des Körpers zu tun. Wohingegen man den Teil der Tätigkeiten, die sich mit der Selbsterkenntnis befassen, in seiner Eigenschaft als Gottgeweihter ausführt. Diese beiden verschiedenen Handlungen verlaufen parallel. Denn eine bedingte Seele kann nicht die Erhaltung ihres Körpers aufgeben, also den Kampf ums Dasein zum Beispiel. Ernährung, mentale Entwicklung, dass man dann weiterkommt. Die Tätigkeiten für die Erhaltung des Körpers nehmen jedoch in dem Maße ab, wie der hingebungsvolle Dienst zunimmt. Das ist ja nicht mehr so wichtig, man kriegt eine andere Identität hergestellt. Solange das Maß des hingebungsvollen Dienstes nicht den richtigen Stand erreicht hat, besteht die Möglichkeit, immer die Möglichkeit, dass sich gelegentlich Weltzugewandtheit bemerkbar macht. Also wenn man noch nicht so den richtigen Stand hat im hingebungsvollen Dienst, macht sich gelegentlich Weltzugewandtheit bemerkbar. So schön vornehmlich und höflich ausgedrückt. Das Deutsche sagt, starke materielle Wünsche und Zweifel. Doch soll man zur Kenntnis nehmen, dass solche Weltzugewandtheit nicht allzu lange bestehen kann, weil solche Unvollkommenheiten durch die Gnade des Herrn innerhalb kurzer Zeit verschwinden werden. Mal sehen. Deshalb ist der Pfad des hingebungsvollen Dienstes der einzig richtige Pfad. Punkt. Wenn man sich auf dem richtigen Pfad befindet, behindert nicht einmal gelegentliche Weltzugewandtheit den Fortschritt der Selbsterkenntnis. Also es ist ganz klar, dass wir auf der materiellen Ebene dass da ein bisschen Schwierigkeiten sind. Das heißt, der Devotee ist charakterlich nicht ganz einwandfrei. Aber wenn er parallel dazu auf der spirituellen Ebene weitergeht, ne? Das hat für uns als Heilige zu betrachten, und das gelangt einfach äußeren Flecken im Augenblick. Wenn ihr das nachlesen möchtet, das ist im 17. Mantra zu finden. Ich fand das immer sehr schön. Das muss ich mir jetzt mal merken. Vayu Anilam Amritam. Ach ja. 17. Mantra. Seite 82 kann man sich leicht merken. 8 und 2 gibt 10.
Das ist auch in einem deiner vergangenen Vorlesungen erwähnt, dass es eben oft so ist, als neuer Gott geweiht, dass man so einen Höhenflug erlebt und dann manchmal auch unglücklich wieder landet auf der materiellen Ebene. Kann man da irgendwie jungen Gottgeweihten helfen? Weil auf der einen Seite ist es auch wichtig, diesen Höhenflug zu erfahren, da gibt es noch mal Kante.
Man muss den neuen Gottgeweihten viel Liebe und Zuneigung zeigen und ausreichende Mengen Wohlschmeckende dass die da irgendwie durchkommen. Viel Liebe und Zuneigung und Verständnis haben. Sag du, das ist mir auch so gegangen. Das ist ganz, du stehst voll und ganz in der Tradition. Wenn du möchtest, gerne. Ist da der Latein noch eine Frage? Ich würde sagen, dann beenden wir diese Vorlesung nach dieser Frage, dass wir uns noch auf den Tag einstellen können, der dann kommt.
Also all Jahre habe ich eigentlich hauptsächlich gelernt, dass die Betonung die Betonung der Konzentration soll nie auf den Höheren des Mantras und den Halt in deinem wunderbaren Buch gewesen, alle Kommunikationen, die da wiedergegeben sind. Und dann war ich zeitweise ganz verwirrt, weil wenn ich in die Meditation gehe, wird im Bewusstsein dann nicht mehr die Konzentration.
Das Hören nicht mehr so groß, ja, ja. Na gut, da werde ich vielleicht im englischen Buch, werde ich dazu noch etwas schreiben vorher. Es ist so, dass diese Meditation, die ich am Ende erwähnt habe, das Bhakti Rasayana, ich weiß das zum ersten Mal, wir haben diese Text zuerst einmal rausgebracht und in unserem Bewegung, ich glaube, das ist zum erstmal vorgestellt worden, diese Meditation und die Motive. Es ist wichtig dazu zu sagen, das kann man erst, das sollte man machen, nachdem die Konzentration da ist. Wenn du nicht auf der Ebene der Konzentration aufbaust, geht es nicht. Dass es manchmal hilft. Aber allerdings hilft es manchmal, wenn man sich absolut nicht konzentrieren kann und kein Taste hat, Chen. Nicht, dass man sich ein paar Verse einfach durchliest, kurz mal darüber nachdenkt und das dann nicht erzwingt, kann man wieder belebt zurückkehren zur Praxis des Hörens und des Chen. Es ist fast so, manchmal kann man nicht chanten, also gut chanten und dann liest man was und danach kann man wieder wegverzählen. Habt ihr das schon mal gemacht? Wenn man dann so eine Begeisterung innerlich spürt von dem Gelesenen, geht es los. So kann man auch diese Meditation zwischendurch mal anfangen. Später wird es dann machen wir Fortschritte. Der Hauptpunkt, den du dir, glaube ich, merken musst, ist nicht zu erzwingen. Also ich würde dir nicht empfehlen, diese Meditation das regelmäßig zu kultivieren, sondern einfach ab und an mal diese Texte lesen, wenn du möchtest, oder andere Texte und eine Belebtheit im Herzen verspüren, sodass es einfacher ist, sich zu konzentrieren auf die heiligen Namen. Ja, gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die schöne Zeit. Ich möchte auch ganz öffentlich meinen Dank Bhakti Devi aussprechen, die es immer wieder vermacht, mich voll und ganz physisch aufzubauen. Was ich hier gesehen habe, ist, dass ich denke, es besteht eine Art Segen über Hamburg. Hamburg rappelt sich mal wieder auf, das ist nicht unbekannt, das ist immer wieder passiert. so in Wellen geht, würde ich zwischendurch sagen. Aber ich habe den Eindruck, es kommt wieder eine segensreiche Zeit. Es sind einige Menschen, die sich für das Krishna-Bewusstsein interessieren, die sehr, sehr gute Eigenschaften aufbringen, sehr gute charakterliche Eigenschaften. Und ich wünsche euch, dass ihr vielleicht diese Woge ein bisschen, ihr seid alle mit dran beteiligt an dieser Woge. Und ich wünsche euch, dass ihr sie halten könnt, so lange wie möglich, so gut wie möglich. Hamburgs Geschichte ist ganz interessant. Es geht aber nie aus, das Feuer in Hamburg. Das ist meine Wahrnehmung. Es geht nie ganz aus und schlackert es plötzlich woanders wieder hoch. So weiter. Ihr seid alle daran beteiligt, auf eure Art und Weise. Das wäre schön, ja. Sehr nice. War also ein sehr schöner Aufenthalt für mich. Zweierlei Hinsicht, also erstmal mich alle kennenzulernen. Das war ehrlich gesagt, sagen es mal einfach so. Man hat jetzt seine Schlafdefizite ausgebessert und seine Passade. Mäßig alle seine Lager wieder voll gemacht. Das kann man, wir müssen wohl wieder für ein paar Tage fasten. Ist auch eine gute Zeit, wie ich höre. Diese Art und Weise kann man wieder gut weitermachen. Wir werden jetzt heute Nachmittag aufbrechen, dann nach Braunschweig und dort ein bisschen sprechen mit dem sehr nice junge Devotees von Krishnaut. Ich mache da immer meine Post, die wird mir dahin geschickt. Und dann sind wir am Wochenende in Hannover. Und zwar am Berghof wieder. Wir wissen noch nicht genau, wo wir übernachten werden. Ich sage das deswegen, weil letztes Mal hatte ich plötzlich Regina auftauchen sehen. Wir wissen nicht, ob es diesmal bei Jonis Schwager ist oder bei Harvey, das wird noch unter den. Ich habe da eben eine kleine Überraschung vor. Ich glaube, es wird der neue hannoveranische Tempel sein, von dem noch niemand was weiß, aber auch das ist nur eine Spekulation. Ja. Wir machen uns Gedanken über das Jahr 2000. Wir sind eingeladen worden zur Expo 2000 in Hannover teilzunehmen, an der Weltausstellung heißen. Eine ganz große Sache 2000. Und da werden wir mit ausstellen über die Werte des Lebens. Ich freue mich schon unglaublich. Also, hoffentlich bin ich da hinter die Aufsehen in Hannover vorgedrungen. Schön. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Macht weiter so. Und bessert euch. Shila Prabhupada ki jai.